Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen, zu einer ganz besonderen Ausgabe von unserem Denkduett. Denn heute habe ich die Gelegenheit, ein ganz besonderes Gespräch zu führen. Ich bin hier an Bord der Brigantine Florette, die schon seit über 100 Jahren in Dienst ist, ein altes Segelschiff. Und dessen Kapitän sitzt mir hier gegenüber, Ron Haynes. Er ist schon seit 1999 hier auf der Florette als Kapitän unterwegs. Und Ron, ich begrüße dich ganz herzlich.
Hallo, guten Morgen oder guten Abend.
Wie auch immer.
Wie auch immer, genau.
Genau, auf dem Schiff verliert man ja auch manchmal so ein bisschen das Zeitgefühl. Ron, vielleicht magst du am Anfang ein paar Worte zu dir sagen. Wie bist du dazu gekommen, auf einer 100 Jahre alten oder über 100 Jahre alten Brigantine als Kapitän über die sieben Meere zu segeln?
Ja, die Geschichte ist einfach. In der Seefahrerfamilie wollte ich sagen, bin aufgewachsen auf diesem Schiff. Das ist unser Zuhause schon immer gewesen. Meine Eltern haben das 1978 gekauft und bevor ich Kapitän war, war mein Papa über 20 Jahre Kapitän. Ich bin unter ihm groß geworden und ich musste früh an Steuer übernehmen im Betrieb. Und mit 18 habe ich dann mein Patent gemacht und gleich das Jahr war auch dann der Start, Kapitän auf der Florette zu sein.
Fantastisch. Also du bist so gesehen inzwischen schon fast ein alter Seebär oder zumindest wirklich ein erfahrener Seefahrer. Und das finde ich ganz spannend, weil auch in der Philosophie die Seefahrt immer als eine Metapher verwendet worden ist, die auch ein Bild ist für das Leben des Menschen ganz im Allgemeinen mit all ihren Tücken und ihren Gefahren. Ich habe heute Morgen uns ein Zitat von Friedrich Nietzsche mitgebracht. Das würde ich dir gerne einmal vorlesen und ja, dann gern. Im Anschluss daran eine Frage an dich stellen. Das kommt aus seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft und lautet wie folgt. Im Horizont des Unendlichen. Wir haben das Land verlassen und sind zu Schiff gegangen. Wir haben die Brücke hinter uns, mehr noch, wir haben das Land hinter uns abgebrochen. Nun, Schifflein, sieh dich vor. Nie neben dir liegt der Ozean. Es ist wahr, er brüllt nicht immer und mitunter liegt er da wie Seide und Gold und Träumerei der Güte. Aber es kommen Stunden, wo du erkennen wirst, dass er unendlich ist und dass es nichts Furchtbareres gibt als Unendlichkeit. O des armen Vogels, der sich frei gefühlt hat und nun an die Wände dieses Käfigs stößt. Wehe, wenn das Landheimweh dich befällt, als ob dort mehr Freiheit gewesen wäre und es gibt kein Land mehr. Soweit also Nietzsche in der fröhlichen Wissenschaft. Da ist also die Rede vom Landheimweh. Kennst du sowas? Hast du sowas jemals empfunden? Landheimweh, Heimweh nach dem Land als ein Kind des Schiffes?
Also ich glaube, in meinem Fall ist es ein bisschen anders. Ich als Kapitän auf einem Schiff lebst du in einer eigenen Welt. Mhm. Du hast einen Mikrokosmos, alles auf klein und recht viel gesteuert. Und daher Heimweh. Ja, viele Seeleute haben Heimweh, aber dieses Glück habe ich nicht. Dieses muss ich nicht teilen, weil ich habe meine Familie immer mit an Bord. Und das war auch einer der größten oder wichtigsten Entscheidungen, dass ich mit meiner Familie zu See fahren konnte, weil ich sehe es an allen Seeleuten, die was da draußen sind. Die Trennung der Familie ist, glaube ich, das Härteste.
Ja.
Aber das Meer gibt viel. Die Natur und die Elemente und ein Schiff gibt Freiheit, neue Horizonte. Jeden Tag ein neues Blickfeld und ich denke, das hat einen sehr großen Reiz und ich glaube, das ist die größte, schwierigste Balance eines Seemanns zu finden, eher an Land oder auf dem Meer.
Ja, verstehe. Nietzsche spricht ja vom Horizont des Unendlichen, auf dem sich das Schiff bewegt und der, wie sagt er so schön mal, liegt der Ozean da, golden und voller Güte und er ist sehr ein Land, so haben wir das hier auch gerade erlebt mit dir auf dem Mittelmeer in den Äolischen Inseln, aber dann kann er natürlich auch ein ganz anderes Gesicht zeigen. Diese Unendlichkeit, wenn du irgendwie vielleicht, du machst ja auch Atlantiküberquerungen, nachts auf dem Atlantik bist, da ist nichts mehr weit und breit um dich herum. Ja. Kriegst du da manchmal auch so ein komisches Gefühl im Bauch?
Ja, ich muss schon sagen, das erste Mal, wo ich mit meinem Schiff der Florette über den Atlantik rausgesegelt bin und dann bist du mal 1000 Meilen von weg, dann kommt er schon mal am Abend, wenn das Schiff segelt, ohne Motor, alles leise und du hörst nur das Schiff arbeiten in dem Element und sagst, wow, jetzt geht's immer weiter weg. Und das ist schon ein Gefühl, das ist, solche Gefühle habe ich, kriege ich auf dem Berg manchmal, so ein Gefühl kriege ich ja, also auf dem Meer, ja, ja, das sind Momente, aber im Atlantik hat es einfach noch mal ein bisschen mehr. Das ist, weiß nicht, so wie ein Astronaut die Mondlandung macht, da fühlt sich auch natürlich bestimmt anders. Das kann man trainieren und üben und alles, aber wenn man es dann wirklich macht, ist das. Für mich war es Unterstreichung zum Beispiel, Atlantiküberquerung, mein Schiff ist ja 100 Jahre alt, ein vergleichbares Beispiel, das einzige Schwesterschiff wurde schon 1960 in die Ebbe in Milan in Stücke geschnitten und dort eingestellt, also schon vor, in dem Fall sind 70 Jahre fast.
Das heißt, da steht im Museum.
Museum, genau, ja. Es ist das einzige Schwesterschiff und ich bin heute schon sehr stolz, dass sie in der Lage ist, diese Elemente noch zu trotzen, ja. Und das war natürlich das erste Mal, wenn man raussegelt und sieht, das Schiff, hier passt jetzt alles. Ja. Die Wellen stimmen, das Element stimmt, das Schiff segelt schön und das hast du im Mittelmeer, kriegst du das auch manchmal, das Gefühl, aber es ist immer so kurz. Das ist wie so einmal Pferd darf mal rauslaufen, aber kommt dann wieder in die Box nach einer halben Stunde.
Ich verstehe, ja. Aber um nochmal zurückzukommen
alles weiter.
Auf diese Atlantik-Situation, du brauchst ja auch sehr viel Vertrauen. Vertrauen in das Schiff, Vertrauen in die Crew und auch Vertrauen irgendwie doch in das Element.
Das kann ich aber alles in meinem Fall unterstreichen, weil ich fühle mich, ich bin damit groß geworden. Es ist so, ich vergleiche es immer, wenn mich jemand fragt, ich sage, es ist wie ein Bauer, ist ein Kind, der ist damit aufgewachsen, der kennt nichts anderes und bei mir ist es genauso. Ich bin immer auf dem Wasser gewesen, auch wenn ich an Land gehe, ich suche immer Wasser, sei es ein Fluss, sei es ein See. Ich bin immer sehr wasserverbunden und ich glaube, ich brauche das, um meine Balance zu haben.
Ja.
Und nein, also das ist kein Gefühl der Angst oder das. Und über die Jahre, man lernt natürlich sehr respektvoll mit den Elementen umzugehen. Zum Beispiel heute, du bist ja bei mir, ich habe ja jetzt eine neue Gruppe kommen von 22 Leute. Letzte Woche hatte ich geschrieben, 37 verlassen wir den Hafen. Heute habe ich geschrieben, morgen Lagebesprechung, ja? Weil der Wetter sich ändert und wenn ich muss mir mal die Gruppe morgen früh anschauen beim Frühstück und sehen, sind die fit?
Ja.
Sind das die richtigen Leute, um bei dem Wetter rauszufahren? Weil morgen haben wir 2 Meter Welle, vielleicht bis 5 bis 6 Windstärken auch Wind. Das muss man erst schauen. Also meistens sind die Mitsegler, die müssen sich anpassen.
Die müssen sich anpassen, genau. Verstehe. In dem Text von Nietzsche ist auch von der Freiheit die Rede. Und klar, sagen wir so, als Landrat, die ich bin, hat man die Idee, gut, da ist man im Hafen und dann fährt man aus dem Hafen raus und da hat man wirklich diesen endlosen Ozean, dieses große, weite Meer, selbst im Mittelmeer vor sich. Und es ist auch eine irrsinnige Freiheit. Das sieht so aus, als könnte man da jetzt im Prinzip tun und lassen, was man will. Entweder man fährt nach Norden, nach Süden, nach Westen oder Osten, je nachdem, wonach einem gerade der Sinn steht. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, ganz so ist es ja nicht. Da ist das Wetter, nein, da ist die Crew. Nein, nein. Sind da nicht auch wirklich viele Abhängigkeiten? Oder wie erlebst du das? Fühlst du dich frei auf dem Meer? Ja, welche Art von Freiheit ist das?
Also ich sehe es verglichen zum Landmenschen, die haben alle ein sehr eingefahrenes Leben. Das haben wir auf dem Meer auch. Ich muss jeden Tag meine Boxen abticken mit Checks und Sicherheit und schauen die Moral der Crew, Reparaturen. Also es ist alles wie ein Kettenglied. Man lässt ein Glied kaputt gehen, da kann es kann Kettenreaktion geben. Also
ja,
das
ist dieser Dominoeffekt.
Genau, dieser Dominoeffekt. Das ist auf dem Meer besonders gleich und das wirst du gleich zum Spüren bekommen. Aber ich glaube, ich bin zu der Konklusion jetzt gekommen heute, auch nicht heute, also das ist meine Konklusion, solange ich 2 Optionen habe, ist das ja Freiheit. Und wenn man das so einfach und praktisch sieht, dann ist es auch so. Also beim Wetter, wenn man irgendwo hinsegelt und der Wind dreht auf dich, es gibt dann wenig Sinn oder man muss wirklich gute Gründe haben, sich dagegen ankämpfen zu sollen. Und da muss man manchmal auch mal loslassen und sagen, okay, heute klappt es nicht, auch wenn es nur ein Katzensprung noch vor dir ist, das Ziel. Wenn es mal an den Punkt kommt, wo du sagst, okay, das passt jetzt nicht, dann musst du den Kurs wechseln. Und das können wir Segler besonders gut. Also jeder gute Segler kann sich anpassen und dann kommen wir weiter.
Das finde ich sehr spannend, weil das, was du jetzt sagst, quasi aus deiner Erfahrung als Seemann, ist natürlich etwas, was man auch ganz wunderbar auf das menschliche Leben im Allgemeinen übertragen kann.
Also wir leben ja auch. Also ich bin ja nur auf dem Wasser.
Klar, aber eben auch im Leben eines Geschäftsmanns oder einer ganz normalen Angestellten gibt es immer Situationen, wo eben auch die Stürme aufziehen oder wo die Dinge dann sich anders darstellen, als man sich das vielleicht gewünscht hat. Ja. Und dann kommt eben sehr viel darauf an, dass du flexibel reagieren kannst und eben, wie du gerade so schön gesagt hast, auch in der Lage bist, dann mal einen Plan fahren zu lassen und das zu machen, was dann eben die äußeren Bedingungen dir mehr oder weniger vorgeben oder wozu dich zwingen. Fühlst du das denn als eine Einschränkung der Freiheit oder ist auch das ein Teil der Freiheit eines Seemanns?
Ich glaube, also um dir hier zu antworten, die Lebenserfahrung macht einen großen Wichtigkeit aus. Der Kapitän Ronnie Haynes in seinen 20, 25 Jahren ist ein anderer Kapitän wie heute. Früher habe ich beweisen wollen, abliefern wollen, auch gegenüber meinem Vater, dass ich in der Lage bin, dieses Schiff zu führen. Ja, da war auch viel ein Ego, muss man sagen. War auch gut, dass ich das hatte, aber das bedeutete auch viel mit dem Kopf gegen die Wand fahren und hart schieben, in anderen
Okay,
Worten.
was ich mir anstrengend vorstelle auf dem
Ja,
Meer.
das kann sehr, aber auch richtig anstrengend wird es eigentlich, wenn du an Land kommst. So Sachen wie Werftverhandlungen, das ist eigentlich dann das 0815-Business, an ihr jegliches Geschäft, Verträge machen mit Touristveranstalter, Gruppen, immer Verhandlungen sind es ja. Und als Verhandler mit 20, 30 Jahren Erfahrung hast du ja ganz andere Werte wie ein junger Kerl. Du wirst, allein wenn du in den Raum schon kommst, ich hatte damals lange Haare auch, wie heute, und die schauen an und sagen, was macht dieser Junge hier? Und den Respekt zu erarbeiten war mir sehr schwer. Also, was ich sagen möchte damit ist, wenn man älter wird, muss man sich fragen, macht das Sinn? Und ich glaube, die meisten Menschen, deswegen sind wir ja, viele kommen ja am Limit an irgendwo mal und dann sagen sie, okay, jetzt fangen wir einfach mal von vorne wieder an und sehen, was wirklich unsere Werte sind und was uns wichtig ist.
Okay, dann bleiben wir doch mal gleich bei dem Thema. Was macht Sinn? Worin siehst du denn den Sinn von dem, was du hier tust, wenn du aufs
In
Meer
dem, ja.
hinausfährst, andere Menschen mitnimmst, denen natürlich auch die Gelegenheit gibst, mal dieses Element
Also
kennenzulernen?
definitiv ein bisschen Egoismus. Ich möchte mein Zuhause, meine Familie ernähren. Also jeder, was Familienbetrieb hat. Ich liebe mein Leben. Ich liebe diese Freiheit, wo wir jetzt eigentlich sprechen. Wie du ja miterleben durftest die letzte Woche. Und wir passen uns ja jeden Tag den Wetter, den Wünschen der Gäste, dem Umfeld an. Und das erleichtert mich sehr. Also ich fühle mich in meinem Leben erfüllt. Und ich glaube, das sieht man bei mir auch, auch mit den ganzen Problemen, wie wir auch alle haben, die hat jeder zu Hause, sei es familiär, sei es privat, sei es gesundheitlich bei anderen Familienmitgliedern, das zieht natürlich runter. Aber wenn du erfüllt leben kannst, dann kannst du mit viel umgehen. Und da musst du auch mal wissen, die Box auch zuzumachen. Also das Boxensystem zählt in meinem Leben auch, wenn ich sage, jetzt im Maschinenraum geht was nicht kaputt, ist was kaputt gegangen, ich kann es nicht reparieren, dann darf ich mich nicht dazu lange aufhängen, sondern dann musst du auch sagen, okay, so ist es, kann ich damit umgehen? Ja, nein, vielleicht. Und dann geht's Leben weiter. Also ja, genau.
Das heißt, es geht immer wieder darum, sich wirklich auch auf die entsprechende Situation einzustellen und dann die
unbedingt.
anzupassen. Ich würde gerne auch einmal das Thema Erfüllung aufgreifen, denn so wie ich dich jetzt auch erlebt habe, spielt natürlich auch wirklich eine große Rolle dieses, ja, irgendwie doch auch ausgesetzt sein, ausgeliefert sein der Natur und den Elementen. Ich habe dich so erlebt, als ob du quasi in einer Art ständigem Gespräch oder wie ich gerne sage, in einer Konversation bist. Ja? Also du hörst quasi nicht nur auf den Wetterbericht, sondern auch auf das, was deine Ohren dir sagen. Du sagst, da hinten ist Wind, du siehst den Wind quasi,
Ja,
was ich auch
ja.
ganz erstaunlich finde. Also dieses im Gespräch sein, dieses Offensein, im ständigen Austausch, und dann eben auch zu sehen, es funktioniert. Also mir kommt das wirklich vor, wie wenn man ein Gespräch führt, so wie wir es jetzt führen. Ja, man hört aufeinander zu, man achtet auf das, was der andere gibt, man ist achtsam für die Signale, die kommen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man das Gefühl hat, man versteht sich. Und kennst du sowas, dass du das Gefühl hast, du verstehst dich quasi mit dem Meer, mit dem Schiff, alles stimmt irgendwie, und du sagst, so
Bauchgefühl.
ist gut?
Man sagt, da gibt es ja diese Sätze wie Bauchgefühl oder der siebte Sinn oder sowas. Ich bin jetzt hier nicht religiös oder sowas auf der Ader, aber Leute haben ja ein Bauchgefühl. Das ist, glaube ich, der richtige Satz oder richtiges Wort zu nutzen dafür. Und wenn man ja so lange das macht oder damit groß wird, ich glaube, die Kindheit auf dem Meer hat natürlich mich ein bisschen mehr Vorteil gegenüber einer, der was erst mit 20 Jahren ans Meer kommt und muss das erst lernen. Ich bin ja in der Wiege hier groß geworden. Also Geräusche, wie sich Schiff bewegt. Zum Beispiel, wir hatten ja diese Windböe Mitte der Woche, wenn du dich erinnern kannst. Mitten in der Nacht kam da diese Fallböe runter. Ja, das ist wie im Gefühl ein bisschen. Du spürst das Boot ein bisschen anders zittern und dann bist du wach und der Körper reagiert darauf. Und ich glaube, viele Leute sollten wieder ein bisschen mehr auf ihr Bauchgefühl nehmen und nicht einfach, wir sind sehr benimmt, was wir fühlen sollten und müssten. Und ich denke, dieser philosophische Ansatz ist sehr wichtig. Das gibt dir gute Ratschläge.
Ja, das finde ich immer ein guter Punkt, weil du sagst, wir sind darauf getrimmt, irgendwie ja, uns so zu verhalten, wie wir glauben, dass wir uns verhalten müssten,
Das ist die
weil uns
Kultur. für meinen Begriff.
Das ist also die Kultur, bei manchen ist es die Religion, bei anderen ist es die Sozialisation, aber das sind sehr viele Konzepte, sehr viele Konventionen. Und so wie ich das verstehe, ist es eben für jemanden, der auf dem Meer unterwegs ist, im ständigen Austausch mit der Natur, was ja dann wirklich auch gerade auf dem Atlantik lebensentscheidend ist, dass du das, dass du da wachsam und achtsam bist, dass man sich eben nicht so an diese Konvention klammert, sondern an dieses, an diese Intuition oder an das Bauchgefühl, an seine eigenen 6 Sinne oder 7 Sinne und einfach wahrnimmt, was jetzt der Augenblick verlangt, anstatt sich zu überlegen, was sollte ich denn jetzt nach dem allgemeingültigen Regelwerk tun. Würdest du das so beschreiben?
Ja, ich stimme da voll zu. Vielleicht kann ich noch dazu bringen, wenn du sowas wie eine Atlantikgeschichte machst oder ein größeres Projekt, gute Vororganisation, eine gute Basis zu haben, dass du, also wenn du morgen aufstehst und du sagst, du hast alles gemacht, im Bauchgefühl oder du bist, ich bin oft Nächte wach, weil noch was grübelt und dann musst du noch eine Notiz machen und sagen, hier, das gehört noch unbedingt gemacht oder es muss ja alles zusammenkommen. Also wir sind ja jetzt auch in der Vorphase, in 4 Wochen geht es ja los bei uns, geht es wieder rüber. Wir machen, wir sind glaube ich 21 Länder in 18 Monate, vielleicht 300 bis 400 Gäste an Bord, je nachdem wie die Buchungen sind und das alles hoffentlich ohne große, also Abenteuer wollen wir ja, das ist ja auch, muss ich auch sagen, aber ohne große Zwischenfälle, die was uns das Abenteuer minimieren.
Kontrollierte Offensive, hat mir der Fußballtrainer Otto Rehagel gesagt, fällt mir
ja,
dazu
sowas,
ein.
Ja, sowas, genau.
Und der Punkt, der mir an dem jetzt nochmal wichtig ist, wo ich nochmal kurz einhaken möchte, ist, weil mir das ja auch aufgefallen ist, Sicherheit steht bei euch wirklich an allererster Stelle. Ja, und alles wird wirklich genauestens geprüft, gecheckt, wahrgenommen. Würdest du sagen, dieses wirklich sehr gut organisiert sein, auch das sich selbst disziplinieren, was ja unbedingt dazugehört, wirklich auch wenn man schon 5-mal sich irgendwie jetzt einen Teil angeschaut hat, man schaut es sich auch nochmal zum 6. Mal an. Ne? Ja. Schafft das die Voraussetzung dafür, dass du dann eben auch tatsächlich diese Offenheit an den Tag legen kannst und unterstützt es dich quasi in deinem
Natürlich.
Bauchgefühl?
Natürlich, unbedingt, weil es beruhigt dich ja. Du hast ja die Boxen getickt, du hast ja deine Kontrollen gemacht und der größte Fehler wird von den Leuten, wo Fehler auf dem Meer beginnen meistens, sind die Leute, die was unvorsichtig werden, weil sie sagen genau das. Wir haben es ja schon tausendmal nochmal gemacht oder wir haben nur das gemacht oder wir haben so, ich kenne das ja schon gut, das ist ja schon langweilig. Also wenn man diese Art des Approaches hat, ist das, kann es sehr gefährlich sein. Sehr.
Genau, ich stelle jetzt noch eine andere Frage. Wenn ich das jetzt einmal zusammenfasse, weil wir ja von der Freiheit gesprochen haben, auch von dem Sinn und der Erfüllung, die dir das schenkt, dann habe ich jetzt aus dem, was du gesagt hast, zweierlei rausgezogen. Das eine ist, diese Freiheit setzt voraus, dass es ein hohes Maß auch an Sicherheit gibt, an Selbstdisziplin, an Organisation. Aber diese Organisation steht letzten Endes immer im Dienste eben der Sinnerfüllung, die du dir dadurch möglich machst.
Also, das treibt dich ja an. Genau. Das treibt mich an. Also und diese extra langen Stunden irgendwas zu vorbereiten.
Genau, also das heißt eben, die Sicherheit wird hier oder auch die Sicherheitschecks werden nicht zu einem Selbstzweck, was ich manchmal bei den Menschen in unserer normalen alltäglichen Lebenswelt auf dem Land erlebe. Man ist total sicherheitsvernarrt und weiß gar nicht mehr, warum man sich überhaupt in dieses Rundum-Sorglos-Paket hineinflüchtet und sich von allen Seiten mit Sicherheit umgeben möchte. Aber du sagst ganz klar, das muss sein, das ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt in der Lage bin, diese Freiheit und Erfüllung auf dem Meer zu finden. Und das andere ist eben, gerade das ist es dann auch, was dir die Möglichkeit gibt, mit offenem Herzen, offenem Geist und offenen Sinnen da draußen unterwegs zu sein, um dann eben wirklich dieser Intuition auch den Raum zu geben, den du brauchst, um in den jeweiligen Situationen das zu tun, was die Welt oder das Wetter oder das Meer oder das Schiff von dir verlangt.
So ist es. Was ich sehe mit heute, mit dem Modernen, ich fahre ein altes Schiff, ich fahre ein 100 Jahre altes Schiff, aber man muss dann auch seine Leute sagen, wenn du sagst, zum Schiff fährst du über den Atlantik oder solche Reisen machst, du sagst, ja, das ist eines der sichersten Schiffe, was es gibt. Das fährt, seit Jahrhunderten fährt diese Linienriss, dieses Design. Hier liegt das Endstadium des traditionellen Segelschiffs. Das ist durchdacht, geprüft und über Jahrhunderte ausgekalkuliert. Da muss man auch nicht mehr viel verbessern. Im Endeffekt, alle Veränderungen, was ich am Schiff immer gemacht habe, entweder habe ich es wieder zurückgebaut, so wie es geboren ist. Beispiel meine Takelage, hast du gestern gesehen, ein bisschen Wind, da läuft sie 7-8 Knoten. Oder moderne Materialien, um einfach ein bisschen mehr Sicherheit reinzugeben. Aber ich muss sagen, wir haben auch leider heute, und das haben wir auch mehr noch mehr, wird uns vorgelegt, einen Haufen Auflagen, was Sicherheit generieren sollen. Aber es ist vorgetäuschte Sicherheit für meine Begriffe. Es gibt viele Sachen, die sind einfach vorgetäuscht. Also die Bürokratie macht die Sachen eigentlich unsicherer und gibt man denkt, es ist sicher, aber es ist nicht. Also ich gebe dir zum Beispiel mal die Brücke über mir. Ich habe jetzt neue Instrumente eingebaut. Ich habe jetzt den letzten Hightech da hinten drin, wie ein Kreuzfahrtschiff oder wie eine moderne Superjacht. Toll. Blinkt alles, wie drei große iPads da hinten drin, alles toll. Aber ich hatte gestern das Gespräch mit meiner Crew, sag schon mal her, das sind alles, sollte dich unterstützen. Dein Blick aus dem Fenster raus oder in den Horizont, eine Peilung zu machen, wie wir es vor 100 Jahren schon gemacht haben, mache ich immer noch. Und auf das basiere ich und der Rest unterstützt mich.
Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil auch das können wir wieder auf das alltägliche Leben auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer übertragen. Die Technik, die wahnsinnigen technischen Möglichkeiten, die wir haben, von KI bis digitalen Peilungsgeräten oder was auch immer.
Das kommt auch jetzt hier mehr, ganz groß. KI, also der moderne Kapitän verschwindet, glaube ich, sogar in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Der sitzt wirklich nur noch da.
Ja.
Und der KI sagt ihm, wie er das Schiff fahren soll. Und das sehe ich als kritisch.
Ja, das glaube ich dir sofort. Und zumal, ich denke, was da am meisten verloren geht, ist eben das, worüber wir schon gesprochen haben. Einfach die Erfüllung, die Freiheit, auch dieses zutiefst menschliche Hochgefühl eben oder auch diese sichere Intuition zu wissen, wenn ich offenen Auges und achtsam hier über die Meere schippere, dann kann ich das auch handhaben. Und eins wollte ich gerade noch sagen, weil ich das auch so faszinierend finde, das ist mir zum ersten Mal dir klar geworden, bei so einem Segelschiff, das ist ja Jahrhunderte altes Wissen, was hier verbaut ist.
Ne?
Also wenn ich sehe, diese ganzen Taue, jedes Tau hat eine eigene Dicke und was mich besonders beeindruckt hat, sind, wie nennt ihr die Nägel?
Die Belegnägel.
Die Belegnägel, dass dann, die dann auch noch in unterschiedlichen Hölzern sind, je nachdem, wie eben der Wind in die Segel fahren
das
kann
und gegebenenfalls bei mir,
etwas brechen muss. Ja, das finde ich fantastisch.
Altes seemännisches Sprichwort, Mast und Schubbruch. Das kommt ja davon. Also viele Leute schmeißen ja Wörter in die Welt und das ist so eine. Man wünscht sich immer, also ich weiß nicht, wie es auf dem Berg funktioniert, Hals und Beinbruch, sagt man euch. Weiß nicht, ob ich das jemand wünschen möchte, aber auf dem Meer Mast und Schubbruch ist gut, weil wenn der starke Wind mal kommt, das sind die sogenannten eingebauten Sicherheitsventile und ich glaube, das ist auch wichtig, die im Leben zu haben.
Mhm.
Also manchmal musst du halt einfach mal sagen, jetzt reißt die Leine.
Ja, und sie dann auch reißen zu lassen.
Genau. Segelschiff verschwindet. Ich glaube, da muss man einfach loslassen. Und das Sicherheitsventile sind gut. Die haben wir auch an Bord. Viele.
Also das Thema Loslassen finde ich auch ein ganz wichtiges, weil ich eben auch da wiederum aus deinen Worten heraushöre, die Freiheit des Seemanns hat viel damit zu tun, dass er in der Lage ist, auch loszulassen, eben gerade auch von Plänen, Vorgaben und dergleichen gegebenenfalls mal abzusehen. Ich würde aber gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen, den ich hier auch jetzt in den letzten Tagen ganz faszinierend fand, nämlich du bist ja nicht alleine, sondern du hast noch die Crew um dich. In dem Fall hast du ja gesagt auch schon, auch deine Familie, deine beiden Töchter sind auch mit an Bord, aber dann eben auch einige Menschen, die hier für eine Zeit lang einfach mal mitfahren und sich eben auch dann um die Takelage kümmern und all diese vielen, vielen Arbeiten, die da anstehen. Mit anderen Worten, du bist ja auch Führungskraft und stehst in einer hohen Verantwortung.
Ja, natürlich. Also wir haben bis zu 36 Leute an Bord. Davon könnten 30 Mitsegler sein. Die suchen mich aus meistens. Also wenn kommen über Veranstalter oder über Portale oder Empfehlungen. Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, weil jeder kommt mit einer Vorstellung, wie eine Reise ausschauen soll. Und die Leute muss man finden, dass sie auch alle einen Platz an Bord finden, dass sie happy sind, weil das meistens auch ihr Urlaub ist. Dann gibt es die Stammbesatzung. Das ist mein Rückhalt. Das ist meine Spiegelung von mir und da muss ich auch sehr egoistisch sein, da muss ich mich mit den Leuten umgeben, die was mir wirklich naheliegen und eigentlich sind alle Familie für mich.
Okay.
Wir haben jetzt zum Beispiel zwei aus Indonesien und der eine arbeitet seit 10 Jahren bei mir. Der hat mehr Zeit verbringt ja bei mir wie bei ihm zu Hause. Und das wird sehr persönlich alles. Auf dem Schiff ist alles mehr enger. Stellt sich vor, bei euch in einer durchschnittlichen Wohnung leben 30 Mann.
Schwer vorzustellen.
Und man möchte jeden Tag die alle glücklich haben. Und da gehört eine gute Grundorganisation dazu, denke ich. Man muss planen. Man muss aber den Leuten auch mitbringen und verstehen lassen, speziell in meinem Fall, dass ihr hier ein Familienbetrieb seid. Und ich glaube, ein Familienbetrieb besonders kann man immer ein bisschen Leeway haben und sagen, hey, bei unserer Familie ist auch nicht immer alles perfekt.
Mhm.
Und das ist natürlich ein guter Punkt und das schätzen, glaube ich, die Leute, die was zu uns kommen, sehr.
Ja, bleiben wir nochmal bei deiner Stammcrew. Du sagst, sie sind in gewisser Hinsicht auch ein Spiegel deiner selbst und ein Teil der Familie. Viele Menschen stehen in Führungsverantwortung. Jetzt mal so aus deiner Perspektive als jemand, der ein wirklich waghalsiges Unternehmen, also jetzt aus meiner Sicht ein waghalsiges Unternehmen organisiert und leitet, Menschen über den Atlantik fährt in einem über 100 Jahre alten Schiff. Was sind so aus deiner Sicht deine wichtigsten Führungsqualitäten, um auch so eine Crew, zunächst mal die Crew bei Laune zu halten oder gut aufzustellen?
Okay.
Und dann natürlich auch deine Gäste, die du mit an Bord hast, weil die können ja auch, könnte ich mir vorstellen, ziemlich problematisch werden.
Erstmal Grundinformationen, glaube ich. Also jeder sollte ganz klar sein, auf was er sich hier einlässt. Das ist das Erste.
Klarheit, Wissen, Kenntnis.
Genau. Auch was wir verkaufen, was wir weitergeben wollen. Lieber ein bisschen weniger versprechen und mehr liefern. Das ist so die Gäste erstmal, oder sagen die Gäste-Crew. Stammbesatzung, sehr wichtig, den Leuten auch zu sehen, dass sie hier wachsen können. Mhm. Einmal Ehrlichkeit und Disziplin. Also so wie ich sage, ich bin morgen um 8 da, sind sie dann auch. Das sind Grundwerte.
Du bist Vorbild.
Ich muss Vorbild sein, ja. Und auch den Crew zu verstehen, dass sie frei mit mir sprechen können. Und auch die Konsequenzen, sind erstmal rückstellig. Also wichtig ist, dass das Problem aus dem Raum kommt. Mhm. Also Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, die Leute verstehen, dass es vorwärts geht. Also im Sinne von einem Projekt. Auch meine Sorgen sage ich denen auch. Also in meiner Stammbesatzung sage ich, hey, schau mal, jetzt Montag, schlechtes Wetter, vielleicht das. Oder hier, wir haben das Problem, weil wir hier was kaputt haben. Oder hier, Zeit. Ja. Wir müssen heute bis X fertig sein. Das ist mir wichtig.
Berätst du dich dann auch mit denen?
Also ja, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Wir haben jeden Tag 2, 3, 4 kleine Briefings, auch wie mit den Gästen. 2, 3 Mal am Tag wird nochmal geläutet und sagen, hey, das ist ein Update von hier und hier. Und ich untermale das auch bei den Gästen mit der Tafel.
Ja.
Bei der Stammbesatzung haben wir auch einmal die Woche ein klassisches Debriefing. Wir reden über, oder wenn die Reise zu Ende geht, wird diskutiert, was gut war, was schlecht war, wo müssen wir improvisieren. Aber ich möchte auch immer noch der Crew das Gefühl geben, dass sie ganz klar meine Führungsqualität haben. Also ich möchte jetzt nicht dieses, wir sind Team, aber wir müssen immer noch verstehen, ich bin der Kapitän.
Ja. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, eben gerade auch wenn man zum Beispiel in die Welt der Unternehmen blickt, ja, wo es ja dann auch so die Ideen gibt, dass Führung bedeutet, ja, ein fast partnerschaftlich familiäres Verhältnis zu den Menschen zu unterhalten, wo Autorität dann eher ja, nicht mehr so hoch im Kurs steht. Da habe ich das eben auch wahrgenommen, dass du als Kapitän natürlich wirklich die Autorität sein musst und haben musst.
Ja.
Und wie gehst du mit Fehlern um? Fehler passieren ja auch hier, gerade auch wenn du Leute neu an Bord hast, die noch nicht so gut eingelernt sind.
Das ist Teil des Lebens. Wir machen permanent Fehler. Deswegen, es gibt natürlich, da hier ist die Grenze bei mir, manchmal muss man so ein bisschen aufpassen. Ja. Mein Vater war zum Beispiel ein cholerischer Kapitän. Also wenn er ihn was etwas genervt oder ihm nicht gepasst hat, dann wurde die Stimme laut. Also er war einer dieser Oldschool Captains, shout around und ein bisschen so. Ich bin da ein bisschen anders. Ich habe Momente, wo ich auch laut meine Kommandos gebe, komme ich vielleicht auch laut darüber. Aber in der Regel, ich glaube, in der Ruhe liegt die Kraft. Das hat mir zum Beispiel meine Oma, glaube ich, mal mitgegeben.
Okay.
Und manchmal muss man sich einfach mal die Situation erstmal ein bisschen genauer anschauen. Und dann kann man sich entscheiden. Wenn es mal schnell gehen muss, dann folge ich meistens meinem Instinkt und das hat immer gut geklappt, weil viel erlebt schon und der Kopf und der Mechanismus macht dann meistens das Richtige. Ja.
Wir kommen zum Schluss, unsere Zeit läuft langsam ab, aber eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Von Freiheit war die Rede, reden wir nochmal über Glück. Was sind für dich die glücklichsten Momente, wenn du an Deck bist, wenn du mit deiner Familie und deiner Crew unterwegs bist? Hast du so eine Szene, die dir direkt in den Kopf schießt, wenn ich danach frage?
Ja, also witzig ist die Frage. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade, wir liegen am Hafen, das erste barfuß zurückgelaufen. Und ich war im Taxi geschaut, habe die anderen Gäste noch verabschiedet, weil ich war unten. Und dann sagt der Taxifahrer, wo sind deine Schuhe? Und dann habe ich ihm geantwortet, ich brauche keine Schuhe. Und bin dann runtergelaufen und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich Freiheit. Ein Mensch, der was barfuß sein Leben bestreiten kann heute, der ist frei. Entweder ist er in der Wüste arm oder er ist sehr frei. Das ist also einmal das. Die Momente sind zu viele. Das ist auf dem Meer, es gibt es wie Feuerwerk manchmal. Und, aber ich denke, man muss es auf die Familie beziehen, das Großwerden meiner Kinder. Also von gleich zu aufwachsen, wie ich aufgewachsen bin und die heute hier, ja, die sind über 2, 3 Jahre jetzt im Teenager-Alter zu jungen Frauen geworden, kräftig. Und speziell, wenn wir jetzt schwierige Situationen haben, kann ich auf die so zurückgreifen. Das ist so Wahnsinn. Und dieses Gefühl zu haben, wie die Kinder dann mit Situationen umgehen, wo du weißt, sie sind schwer, das ist Stolz. Und das heißt, ich habe was richtig gemacht.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, lieber Ron. Danke für das Gespräch. Hey,
danke dir.